Ja, guten Morgen. Da habe ich wieder einen Text mitgebracht. Da mute ich euch heute Morgen wieder was zu. Und ich möchte noch mal ganz kurz beten. Vater im Himmel, ich möchte danken für diesen Text und möchte bitten, dass es gelingt, dass du diesen Text auch heute noch gebrauchst, um zu uns zu sprechen. Möchte ich bitten, dass du meine Worte gebrauchst und dass du jedem Einzelnen das deutlich machst, was dir wichtig ist. Amen. Wir kommen heute zur fünften Predigt in unserer Serie über das Buch Jesaja. Seit Ende Oktober beschäftigen wir uns mit diesen Texten, die über 2500 Jahre alt sind, und versuchen so Perspektiven für unseren Glaube heute 2018 herauszuarbeiten. Und Jesaja ist auch deshalb interessant, ich habe es schon mehrfach erwähnt, weil es nach den Psalmen das meistzitierte Buch im Neuen Testament ist. Und es gibt sehr viele Bezüge auf Jesus Christus, der im Zentrum unseres Glaubens steht und auch im Zentrum unserer Gemeinde. Heute kommen wir zu einem Thema, das in Jesaja immer wieder vorkommt und das ich auch schon mal in einer Predigt so leicht angeschnitten habe. Etwas unattraktiv und vielleicht verstaubt heißt dieses Thema Götzendienst oder Umgang mit Götzen. Etwas aktueller könnte man es mit "Wie wir Ersatz für Gott suchen" betiteln. Wie wir Ersatz für Gott suchen. Und ehrlich gesagt wird es erstmal nicht besonders relevant für uns. Wir stehen selten in unserer Heimwerkstatt daheim, falls einer von euch eine hat, und bauen irgendwelche hölzernen Götzenbilder oder gießen irgendwelche Statuen. Klar, in der Bibel liest man dann immer wieder davon, nicht nur im Buch Jesaja, ist ein sehr großes Thema in vielen Texten. Aber so diesen Bezug zu uns heute herzustellen, das ist gar nicht so einfach. Und auch mir selbst war dieses Thema eigentlich eine ganz lange Zeit irgendwie fremd. Konnte irgendwie nicht so den Bezug zu mir selber herstellen. Und erst ein Buch, das ich dann gelesen habe, was ich später auch noch zitieren werde, hat dieses Thema so plötzlich in meinen Fokus gerückt. Weil dieses Thema tatsächlich eines ist, was mit unserem Leben zu tun hat. Und auch eine gewisse Dynamik in unseren Glauben hineinbringt. Ein Thema, was auch ganz praktische Auswirkungen hat auf meine Gesundheit, mein Beziehungsleben, meine Zufriedenheitsskala, meine Entscheidungen, die ich im Leben so treffe und so weiter. Das ist ein wesentlich relevanteres Thema, als man so auf den ersten Blick vermuten könnte. Und deswegen möchte ich gern mit euch durch diesen Text durchgehen und einige Gedanken hervorheben. Drei Abschnitte. Zuerst etwas ausführlicher, alte Götzen und aktueller Ersatz für Gott. Dann als zweites der biblische Gott. Und als drittes unser Weg mit beidem, mit Götzen und mit Gott. Also zuerst etwas ausführlicher, alte Götzen und aktueller Ersatz für Gott. Wenn wir das Selbstverständnis von diesem Text ernst nehmen, dann lässt Jesaja hier Gott zu Wort kommen. Gott ist es, der hier spricht und sein Anliegen formuliert. Und was sein Anliegen ist, wird recht schnell klar. Vers 6, außer mir gibt es keinen Gott. Gibt es keinen Sehnsuchtsstiller. Und dann hält er quasi ein Plädoyer, dass er der wirkliche Gott ist, der aktiv ist, der uns Menschen geschaffen hat, uns am Leben erhält, der Luft zum Atmen gibt, der hört und reagiert, der eben lebendig ist und sogar die Zukunft gestaltet. Er als der wahre Gott. Und diesem Gott stehen diese Kunstwerke gegenüber, die nun recht ausführlich in den Versen 9 bis 20 beschrieben werden. Von Menschen erschaffene Bilder und Statuen, die als Gottheiten verehrt werden. Und natürlich sind diese Verse eine klare Kritik an diesen Ersatzgöttern, an diesen Ersatzbildern für Gott. Und drei Aspekte möchte ich mal herausheben. Drei Aspekte. Der erste, überhöhte Erwartungen. Vers 17 werden Menschen zitiert, die diese Statuen anbeten. Sie sagen zu diesem Holz: Rette mich, du bist doch mein Gott. Ich denke, die Kritik ist klar. Man hat hier ein Holzstück, frisch gefällter Baum, in das man sehr viel Zeit steckt und auch künstlerische Arbeit, das aber doch keine Fähigkeiten besitzt, übernatürliche Kraft zu haben oder übermenschliche Fähigkeiten zu beweisen. Aber es werden tiefste Sehnsüchte, große Hoffnungen, größte Wünsche an dieses Holzstück, an diesen vermeintlichen Gott gerichtet. Überhöhte Erwartungen. Als zweites richtet sich die Kritik an die Abhängigkeit von diesen vermeintlichen Gottheiten. Man investiert unheimlich viel und macht sich damit auch von ihnen abhängig. Vers 14 wird Zedernholz genannt, besonders kräftiges Eichenholz, also sehr teure Holzsorten. Das sollte eine gewisse Qualität haben, was man da erstellt. Verständlich, wenn man auch so viel erwartet. Ein Anzeichen von Abhängigkeit, höchste Investition. Oder in Vers 12 wird ein Kunstschmied erwähnt, der seine ganze Kraft aufwendet, um dieser vermeintlichen Gottheit gerecht zu werden, der sogar bis zur Erschöpfung arbeitet. Auch da übergroße Investitionen, ein Anzeichen von Abhängigkeit. Und als drittes richtet sich die Kritik an die Folgen dieser Abhängigkeit, an dieser Götzenanbetung. Vers 11 wird große Enttäuschung erwähnt. Und auch in Vers 19, wo steht, dass wenn man zur Einsicht kommt, erkennen muss, dass alles doch nur Lug und Trug ist. Auch da eine Enttäuschung. Man hat viel Zeit und Kraft aufgewendet, um in etwas eine Hoffnung zu setzen, was letztlich die Sehnsucht doch nicht stillen kann. Man hat einen Weg eingeschlagen, der das Leben doch nicht retten kann. Auch hier impliziert hohe Investitionen und Abhängigkeit, aber ohne Ergebnis und Erfolg. Und dann bleibt noch einiges auf der Strecke. Gesundheit wird vernachlässigt, wenn man so auf die Herstellung einer Gottheit fixiert ist. Man vergisst dabei sogar Essen und Trinken, wie es etwas amüsant auch in dem Text ausgedrückt wird. Und wer sich so eine Zedernholzstatue leistet, der muss dafür anderes, Wichtiges und Gutes vernachlässigen. Zusammengefasst, überhöhte Erwartungen. Es wird Göttliches erwartet von etwas Natürlichem. Das bringt Abhängigkeiten. Es wird von einem alles gefordert. Und die Folgen sind destruktiv. Man vernachlässigt Wichtiges und wird letztendlich enttäuscht. Meine erste Reaktion, immer noch weit weg, immer noch ein super fremdes Thema. Und dann wird es hier ja noch so lustig karikiert, dass ich schmunzeln muss, wenn ich so diesen Text lese und selber denke, wie blöd kann man eigentlich sein? Sehr lustiger Text von Gott, erinnert mich so ein bisschen an Mario Barth oder auch andere Komiker. Vor allem die Verse 16 und 17, wo die Ironie mit dieser Gegenüberstellung dann auf die Spitze getrieben wird. Aus der einen Hälfte des Holzstücks wird ein Lagerfeuer gemacht, schön zum Grillen, saftig Steaks, Kräuterbaguette mit so einer Lebensdauer von 1 bis 2 Stunden. Und die andere Hälfte des Holzstücks, von der erwartet man Göttliches. Wörtlich, rette mich, du bist doch mein Gott. Beim Lesen klingt es erstmal absurd, so ist, denke ich, auch gemeint. Beim Nachdenken darüber allerdings bringt mir genau dieser überzogene Satz, rette mich, du bist doch mein Gott, dieses Thema doch näher. Denn dieser Satz bringt mich eben auf das, was hinter dieser Götzenverehrung steht, was dahinter steckt. Nämlich eine große Erwartung, eine große Sehnsucht, ein großer Wunsch nach etwas Göttlichem. Nach etwas oder jemand, der fähiger ist als ich. Der über meine Begrenztheit hinausgeht, der über meinen Horizont hinausblickt und der diese Fähigkeiten so einsetzt, dass es mir zugute kommt. Das steckt doch dahinter, oder? Die Sehnsucht, dass es jemand geben möge, der irgendwie mächtiger ist als ich und der mir zu Glück verhilft. Rette mich, du bist doch mein Gott. Typischer Spruch von damals, aber was dahinter steckt, das ist mir nicht fremd. Und an der Stelle möchte ich betonen, dass dieser Satz des Götzendienstes zuerst mal nichts Falsches oder Schlechtes hat. Es ist ein gutes und menschliches Anliegen. Biblisch gesehen sogar ein Anliegen, das Gott in unser Herzen hineingelegt hat. Dass es doch jemand geben möge, der mächtiger ist als ich und der zu mir steht. Die Worte, rette mich, du bist doch mein Gott, diese Worte sind zutiefst gut. Und sie sind sehr häufig auch in der Bibel zu finden. Die Frage ist nur, An wen oder was richten wir sie? Von wem oder was erwarten wir Glück, Hilfe, Sicherheit und auch Rettung? Die Frage nach Glück und woher ich mir Glück verspreche, die gehört zum Leben dazu. Wir sagen selten zu jemandem oder etwas rette mich, aber wir denken häufig darüber nach, wie werde ich glücklich? Oder sagen, das und das soll mir Glück geben. Du sollst mir Glück geben. Manchmal sagen wir es auch, von diesem oder jenem erhoffe ich mir Rettung. Rettung vielleicht aus meiner festgefahrenen Beziehungsleben. Geht man vielleicht auf fragwürdige Wege oder neue Beziehungen ein, verbunden eben mit einer riesengroßen Hoffnung. Oder Rettung aus meinem nicht idealen Karriereweg. Man verbiegt sich oder die Wahrheit und hofft, dass einen das irgendwie rettet, irgendwie rauszieht aus dem, wo man feststeckt. Und bei diesen Themen sind wir schon ganz schön schnell bei der Frage angekommen, ob es nicht auch in unserem Leben ähnliche Dynamiken gibt wie bei diesem eher fremden Thema von damals. Also wovon erhoffe ich mir tiefes Glücklichsein, ein wirkliches Gutfühlen? Wovon erwarte ich das Gefühl, ich bin richtig? Und ich denke, wenn wir über diese Frage nachdenken, dann werden uns viele schöne Dinge einfallen. Wenn wir etwas Bedeutungsvolles machen können, fühlen wir uns richtig. Wenn wir einen Job haben, der uns entspricht, dann fühlt sich das gut an. Oder wenn wir einen Partner oder Kinder haben, die uns mit Stolz erfüllen. Oder wenn wir Komplimente bekommen oder wenn wir unser Eigenheim fertiggestellt haben. Das sind alles Dinge, die uns glücklich machen, wo wir uns gut und richtig fühlen. Und es sind auch schöne Dinge. Sind vielleicht sogar vergleichbar mit der tollen Arbeit dieser Kunsthandwerker, die hier im Text genannt werden. Das sind richtige Künstler, Kunstschmiede, Holzschnitzer, die wirklich schöne Produkte schaffen. Ich finde es ganz lustig, ein Prachtstück von einem Mann, heißt es hier im Text. Das Problem ist, diese guten Dinge, diese schönen Dinge, bekommen in dem Augenblick eine ungesunde Rolle, wenn wir von ihnen mehr erwarten, als sie uns geben können. Wenn wir eine überhöhte Erwartung haben, wenn wir Übermenschliches von Menschen erwarten, oder Übernatürliches von Dingen. Wenn wir von ihnen erwarten, dass sie auch die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens erfüllen, dann erwarten wir Göttliches von ihnen. Und manchmal tun wir das auch in der Form, dass Menschen oder Dinge gewisse Seiten unseres Charakters bedecken sollen, die wir nicht so richtig wahrhaben wollen oder mit denen wir nicht gut umgehen können. Oder sie sollen schmerzhafte Aspekte unserer Vergangenheit heilen, irgendwie Defizite ausfüllen. Das ist für manch einer tatsächlich ein Grund, auch in eine Beziehung einzusteigen, um eine Leere zu füllen, die aus einer Vergangenheit geschieht, die nicht gut gelaufen ist. Wenn wir so denken und handeln, dann erwarten wir von Menschen und Dingen etwas, was sie niemals in der Lage sind, wirklich zu geben. Und ich denke, damit sind wir wirklich in unserer Zeit angekommen und auch im aktuellen Leben, bei Abhängigkeiten, in die wir uns begeben, um Glück zu bekommen. Und ich versuche es noch ein bisschen konkreter zu machen. Wenn wir uns von beruflichem Erfolg mehr erhoffen, als uns ein beruflicher Erfolg geben kann, wenn wir darin ein tiefstes Zufriedenheitserlebnis suchen, dann machen wir uns natürlich abhängig davon. Dann werden wir mehr arbeiten, als für uns gesund ist. Vielleicht werden wir uns innerlich getrieben fühlen und es auch noch gut empfinden, weil wir ja viel einsetzen. Oder vielleicht werden wir unsere Beziehung viel länger zu einer Fernbeziehung machen, als wir uns das eigentlich vorgenommen und vielleicht auch mit unserem Partner abgesprochen haben. Hinweise von Abhängigkeit. Was bestimmt dich? Oder auch was wir typischerweise als Süchte bezeichnen, hat oft die Komponente einer göttlichen Erwartung dahinter. Dass Dinge uns so befriedigen sollen, dass wir uns ungesund abhängig davon machen. Vielleicht ist es das Essen, in dem wir dieses Gefühl des Glücks suchen und deswegen in ungesunde Muster fallen. Oder das Gegenteil, dass uns Nicht-Essen, unsere übermäßige Schlankheit, so eine tiefe Anerkennung geben soll. Und so, dass wir auch da in ungesunde Abhängigkeiten hineinkommen. Ich glaube, da steckt eine Sehnsucht nach etwas Übernatürlichem dahinter. Also auch bei unserer Art des Götzendienstes eine überhöhte Erwartung, Abhängigkeit. Und auch da sind Folgen Destruktivität und Enttäuschung und Frust, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Liebesbeziehungen sind ein typisches Beispiel, einfach weil sie auch wirklich viel Kraft haben, um Glück zu geben. Doch wenn wir in der Beziehung nicht nur viel, sondern Göttliches erwarten, dann beginnt so ein typisches Klammern. Anstatt Vertrauen entsteht eine Angst, den anderen zu verlieren. Und dann geht es plötzlich viel mehr um mich als um meinen Partner. Und ich nehme Freiraum, anstatt Freiraum zu geben. Und plötzlich verursache ich das Gegenteil von dem, was ich mir eigentlich erhoffe. Oft kranken Beziehungen an Übererwartungen. Oder ein anderes typisches Beispiel, was angeklungen ist von etwas an sich sehr Gutem, was aber zu einem Gottersatz werden kann, der Wunsch nach Anerkennung und Bedeutung. Oder ein Ehrgeiz nicht in einem gesunden Rahmen bleibt und ein guter Antrieb ist, sondern eine göttliche Befriedigung erhofft wird. Da wählt man auf einmal Methoden, die man eigentlich gar nicht gut findet. Vielleicht wird die Wahrheit verdreht, um zum Ziel zu kommen. Vielleicht Freundschaften übergangen. Vielleicht Vergebungsbereitschaft vernachlässigt. Oder sogar Gewalt angewendet. Schlechte Entscheidungen getroffen, um zum Ziel zu kommen. Und weil das oft so nach und nach passiert, schleichend, merkt man gar nicht, wie aus einem guten Wunsch und einer tollen Absicht ein Gottersatz geworden ist. Man hat tiefste Sicherheit oder ein richtig Fühlen erhofft, was aber beruflicher Erfolg oder eine menschliche Anerkennung oder auch eine Partnerschaft einfach nicht in der Lage sind zu geben. Seht ihr die Parallelen von diesen geschnitzten Figuren damals, die uns eigentlich fremd sind, zu unserer Arbeit oder unseren Beziehungen heute? Damals wurde zu einem Stück Holz gesagt, du bist mein Gott. Heute singen wir in Liebesliedern, du bist mein Ein und Alles. Oder ohne dich kann ich nicht sein. Oder wir denken, wenn ich den Partner nicht bekomme oder wenn mein Projekt wirklich scheitern sollte, dann wird mir Lebensglück fehlen. Dann fehlt mir etwas so Entscheidendes, dass ich nicht mehr wirklich ich selbst sein kann und weitergehen möchte. Timothy Keller, ein Pastor aus New York, hat ein interessantes Buch zu diesem Thema geschrieben. Es hat den Titel, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Vermutlich kennen es einige. Ich glaube sogar, dass der Alex mal eine Predigtreihe zu diesem Thema gehalten hat. Und er hat darin eine Liste aufgezählt, um die Bandbreite zu zeigen von Dingen, die das Potenzial haben, dass wir so zu einem Gottersatz machen. Und ich lese euch einfach mal einen Teil dieser längeren Liste vor, um euch zum Nachdenken und euch zum Weiterdenken anzuregen. Nehmt euch vielleicht auch das ein oder andere mit und denkt für euch mal persönlich daheim drüber nach. Erstens Götzen, die zwischenmenschliche Beziehungen betreffen. Eben schon angeklungen. Das heißt zum Beispiel gestörte Familienverhältnisse mit gegenseitigen Abhängigkeiten. Verhängnisvolle Affären, Selbstverwirklichung durch die Kinder. Religiöse Götzen, das heißt zum Beispiel übertrieben konservative Moral und Gesetzlichkeit. Religion als ein Vorwand zum Machtmissbrauch. Und ich füge hinzu, auch Gemeinde kann ein Götze sein. Politische und wirtschaftliche Götzen, das heißt zum Beispiel alle Ideologien jeglicher Richtung, die einen Aspekt der Politik verabsolutieren. Sexuelle Götzen, das heißt zum Beispiel Ideale von körperlicher Schönheit bei sich selbst oder beim Partner. Abhängigkeit von Pornografie. Rassistische und nationalistische Götzen, das heißt zum Beispiel Rassismus, Nationalismus, auch Nationalstolz, der mit Bitterkeit einhergeht oder dazu führt, dass andere unterdrückt werden. Kulturelle Götzen, das heißt zum Beispiel extremer Individualismus des Westens, der das persönliche Glück zum höchsten Gut erklärt, auch auf Kosten der Gemeinschaft. Oder schamorientierte Kulturen machen die Familie oder die Sippe zum Götzen auf Kosten der Persönlichkeitsrechte. Tiefergehende Götzen, zum Beispiel Motivationen oder Charaktereigenschaften, die als absolute Wahrheiten betrachtet werden, zum Beispiel Machtverherrlichung, Unterordnung als Glücksversprechen, Selbstzufriedenheit, Herrschsucht. Eine lange Liste, in dem Buch stark ausgeführt. Vielleicht gibt es so ein Gefühl dafür oder das ein oder andere, wo ihr euch wiederfindet und das Thema für euch noch mal ein bisschen klarer wird. Auf jeden Fall eine Menge Bereiche, in denen wir viel kaputt machen, wenn wir von normalen und guten Dingen höchstes Glück erwarten. Sie nicht als einen guten zweiten Rang im Leben sehen, sondern ein tiefes Angenommensein davon erwarten. Wo wir Göttliches von Menschen erwarten, die nicht Gott sind. Und ich denke, dadurch wird klar, warum dieses Thema für Gott so ein Anliegen ist. Angenommen, die biblische These stimmt, es ist wahr, dass der biblische Gott wirklich der wahre Gott ist. Ein lebendiger Gott, ein aktiver Gott, der es gut mit uns meint. Ich glaube, dann kann man das Anliegen von diesem Text, diese Kritik, auch diese Kritik an uns sehr gut verstehen. Wenn Menschen von einem guten Lebenslauf oder von einer gesellschaftlichen Akzeptanz durch ihr Äußerliches oder von absoluter Harmonie im Familien- und Beziehungsleben alles erhoffen und dafür über Leichen gehen und ihre von Gott gegebene Gesundheit aufs Spiel setzen oder ihren von Gott wunderschönen gemachten Körper kaputt machen oder sich permanent zurückziehen und ihre Gaben nicht einsetzen. Ich glaube, das ist sehr verständlich, wenn Gott kommt und eine scharfe Kritik äußert. Ich glaube, in diesem Text, in diesem Anliegen von Gott wird etwas sehr deutlich. Es ist bissige Ironie, aber sie will uns wachrütteln und das Liebevolle und das Fürsorgliche und das um Gerechtigkeit Bemühte von Gott erkennen. Wer ist dieser biblische Gott? Mein zweiter Punkt. Bis Vers 20 hat Gott ein Plädoyer gegen diese vermeintlichen Gottheiten gehalten. Und danach spricht er noch einmal von dem, was er zu geben hat, was sein Selbstverständnis ist. Vers 21, ich habe euch geschaffen, ihr seid meine Schützlinge und ich vergesse euch nicht. Was für ein wundervoller Satz, ich vergesse euch nicht. Bis Mitte der Woche hing folgender Satz unter der Brücke auf dem Weg von mir zu Hause hierher. Da stand drauf, Opa liebt mich, obwohl er mich vergisst. Eine Werbung der AOK für Angehörige von Demenzkranken. Opa liebt mich, obwohl er mich vergisst. Und da musste ich an den Satz hier aus Jesaja denken. Gott bekommt keine Demenz. Er ist nicht in Gefahr, uns irgendwann und irgendwie zu vergessen oder sich selbst zu vergessen, sondern er legt sich fest und sagt, ich vergesse euch nicht, ich liebe euch und ihr werdet mir niemals egal sein. Eher sind wir diejenigen, die ihn vergessen, die vergessen, wie viel Gutes er geben möchte und wer er für uns sein möchte. Aber für Gott gilt, ich vergesse euch nicht. Und es zeigt sich interessanterweise auch durch die ganze Geschichte Israels hindurch bis hin zu Jesus Christus. Gott vergisst uns nicht. Und wenn ich so dieses Mädchen auf dem Werbebild anschaue, dann erkenne ich da eine tiefe Zufriedenheit und ein starkes Gefühl von Glück und ein Geliebtsein. Wie würde uns das verändern, wenn wir wirklich diese tiefe Liebe Gottes, die sagt, ich vergesse dich nicht, annehmen und aus ihr leben könnten? Was würde das für uns in Bezug auf diese Dinge und Menschen bedeuten, die wir oft als Ersatz wählen und von denen wir Göttliches erwarten? Was würde das für unseren Umgang mit dem Leid bedeuten, mit dem wir tagtäglich konfrontiert sind? Ich bin überzeugt, es würde so viel Gutes und Heilsames und Hoffnungsvolles in uns hineingeben. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Text. Da führt Gott es nochmal durch zwei Aspekte aus, dass er uns nicht vergisst, nämlich durch Schuldvergebung und durch die Natur. Vers 22 sagt Gott, ich habe eure ganze Schuld vergeben. Sie ist verschwunden wie der Nebel vor der Sonne. Wendet euch mir zu, denn ich werde euch befreien. Schuldvergebung ist ein riesiges Thema. Ich versuche es mal kurz in folgende Worte zu fassen. Es gibt zwei grobe Komponenten von Schuld. Da ist einmal die Schuld, die man wieder gut machen kann. Wo man einfach eine neue Vase kauft, wenn man eine zerbrochen hat. Oder wo man sich wieder so engagiert, dass Vertrauen in einer angeknacksten Beziehung entstehen kann. Aber es gibt auch die Schuld, die man nicht wieder gut machen kann. Worte und Taten, die verletzt haben und trotz aller Wiedergutmachungsversuche einfach eine riesige Narbe hinterlassen haben, die immer wieder aufreißt und schmerzt. Oder Beziehungen und auch Dinge, die man zerstört hat und deren Wiederherstellungspreis einfach so hoch ist, dass man ihn nicht bezahlen kann. Man kann manches nicht mehr rückgängig machen. Und das ist manchmal sehr schmerzhaft. Schmerzhaft für andere, aber auch schmerzhaft für einen selber. Steht schlichtweg nicht in unserer Macht, alle Dinge wieder gut zu machen. Das ist einfach unmöglich. Wenn Gott, dieser biblische Gott, der wahre Gott ist, wenn er uns gewollt und geschaffen hat und wenn eine heilsame Welt wirklich seine Idee war und sein Ziel ist, dann hat er auch einen Weg gefunden, mit dieser nicht wieder gut zu machenden Schuld umzugehen. Denn dann wäre nämlich er selbst derjenige, der immer auch unsere Schuld treffen würde, eben weil er Gott ist. Und um alle Schuld zu vergeben, hat er den verrücktesten und den krassesten Weg gewählt, den man sich vorstellen kann. Er hat nämlich sich selbst als grenzenloses Wesen begrenzt auf klarste und dramatischste Art und Weise. Er ist nicht nur Mensch geworden in Jesus Christus und hat sich dadurch schon begrenzt, sondern er wurde zu einem Verbrechertod verurteilt. Ist freiwillig am Kreuz für uns gestorben. Der Kern und das Zentrum unseres Glaubens. Und Gott tut das, um diesen Satz in unserem alten Text ein für alle Mal zu bestätigen. Ihn sozusagen mit Blut zu besiegeln. Ich vergesse euch nicht. Ich habe eure ganze Schuld vergeben. Am Kreuz unterschreibt er diesen Satz aus dem Alten Testament mit seinem eigenen Blut. Das ist mein Ziel, dass ihr diesem Satz vertrauen könnt und eure Schuld keine Macht mehr über euch hat. Eure Schuld soll euch nicht mehr runterziehen und euch Freude vorenthalten und Energie rauben. Ich habe es euch ganz klar vergeben. Sie ist verschwunden wie der Nebel vor der Sonne. Ich finde es ein sehr schönes Bild. Kann man jetzt auch öfter morgens beobachten, wenn die Sonne aufgeht und der Nebel verschwindet. Schuldvergebung so radikal gedacht, wie es in der Bibel dargestellt wird, heißt für mich, dieser Gott will mich nicht durch Druck und Erwartung und Strenge und Gehorsam an sich binden und durch Belohnung, wenn ich alles richtig mache, sondern dieser Gott schenkt Freiheit, schenkt ein Gelöstsein von Bindung und ungesunder Abhängigkeit. Dieser Gott will sich an mich binden, wenn ich das will. Etwas anders formuliert, dafür hat er sich ans Kreuz festbinden lassen, damit ich mich gerne an ihn binde. Aber er hält mich nicht fest, er bindet mich nicht fest, sondern sich selbst und legt sich selbst auf diese offenen, festgebundenen Arme fest. Das ist Gott, so stellt sich Gott in der Bibel vor. Ein Gott, dem ich vertrauen darf, über den ich nachdenken darf und bei dem ich immer wieder zum Schluss kommen kann, ja, ich kann ihm vertrauen. Man kann ihm vertrauen, so wie er ist und so wie er handelt. Ob ich ihn verstehe oder nicht, man kann ihm vertrauen. Biblische Schuldvergebung ist nicht die Möglichkeit, jetzt hast du die Chance, wieder perfekt zu sein. Das ist oft ein Missverständnis. sondern es betrifft sogar das Unvollkommene, was noch vor mir liegt. Biblische Schuldvergebung ist die große Freiheit, sich einzubringen, nicht aus einem Muss heraus, sondern aus einem Dürfen, aus einem Wunsch nach Versöhnung, aus einem Wunsch nach Wiederherstellung, weil mir Vergebung bereits zugesprochen wurde. Also Schuldvergebung ist das, wodurch Gott deutlich machen möchte, dass er uns nicht vergisst und dass er wirklich der wahre Gott ist. Und ich möchte noch ganz kurz diesen zweiten Hinweis erwähnen, diesen Hinweis auf die Natur. Plötzlich so viel Poesie am Ende des Textes. Der Himmel soll jauchzen und die ganze Erde jubeln. Die Berge sollen in Freudengeschrei aufbrechen. Der Wald und alle seine Bäume sollen darin einstimmen. Ich denke, die Natur hat Kraft, uns ins Staunen zu versetzen. Unsere Welt, unser Drumherum kann uns so gut an den wahren Gott erinnern. Und ich glaube, dass er uns mit dieser Welt, so wie sie ist, auch beschenkt und uns damit sagen möchte, ich bin für euch und ich vergesse euch nicht. Das alles habe ich für euch gemacht. Und ich denke, es ist gut, sich immer mal wieder zu fragen, nehme ich das noch wahr? Nehme ich diese Welt um mich herum wahr und nehme ich ihn dadurch wahr? Ich komme noch zu meinem letzten Punkt, nochmal kürzer. Unser Weg mit beidem, mit Götzen und mit Gott. Und ich denke, diese Überschrift macht schon etwas deutlich. Wir sind Menschen mit einer Sehnsucht nach etwas Größerem, das uns im Blick hat und das uns gut tut. Diese Suche nach etwas, was uns Erfüllung gibt und uns zur Ruhe bringt. Diese Sehnsucht nach etwas Göttlichem, das ist normal, das gehört zum Leben dazu. Auch wenn wir es vielleicht so nicht nennen würden, vielleicht sogar sagen würden, dass es überhaupt einen Gott gibt, das passt eigentlich nicht so richtig in meine Weltanschauung hinein. Trotzdem, da ist eine Sehnsucht, die können wir nicht leugnen. Und die wird auch in dem Lied, was wir gehört haben, sehr deutlich. Und von daher ist die Überschrift dieses Punktes wichtig. Unser Weg mit beidem. Denn wir werden niemals götzenfrei sein. All das Gute, was wir erleben und all die Sorgen, die wir bewegen, die haben ständig das Potenzial, unserem Herzen zuzuflüstern, vertraue mir und du wirst glücklich werden. Häng dich an mich und deine Seele wird ruhig. Der Weg, damit gut umzugehen, steckt für mich in Vers 19. Wer sich ein Götzenbild macht, denkt nicht darüber nach, was er tut. Das ist mein Leben. Ich denke oft nicht darüber nach, was ich tue. Was aber wiederum heißt, wenn wir nachdenken, wenn wir über Gottes Liebe nachdenken, über sein Nichtvergessen, über seine Schuldvergebung, über das, womit er uns beschenkt, über seine Hingabe, dann wird der Wunsch der Umkehr wachsen. Umkehr hin zu ihm, zum wahren Gott. Und Umkehr, das ist für manche ein alter religiöser, vielleicht auch besetzter Begriff, vielleicht auch ein erzwungener Begriff für manche. Für andere ist es vielleicht auch ein Wort aus dem Alltag. Wenn ich mich verfahren habe, dann muss ich umkehren. Umkehr von einem Weg, tiefstes Herzensglück bei Dingen und Menschen suchen, zurück auf den Weg, bei Gott Ruhe und Anerkennung und Glück zu suchen. Der erste Aspekt von Umkehr ist Erkenntnis der Liebe Gottes. Nur wenn wir die haben, wenn wir uns darauf gründen, erst dann haben wir die Basis, überhaupt erst ehrlich zu werden. Das ist auch in diesem Text so wichtig. Wenn ich dieses Anliegen der Liebe Gottes in dem Text nicht erkenne, dann wird dieser Text keine Umkehr bewegen. Dann wird er Angst bewegen. Wir brauchen dieses Nachdenken über sein Evangelium, über die Gnade von Jesus Christus. Nur im Licht von dieser Liebe und diesen geöffneten Armen werden wir ehrlich mit uns selbst. Der zweite Aspekt ist eine Erkenntnis darüber, was unser persönlicher Ersatz für Gott ist. Fang mal an, die Götzen in deinem Leben zu identifizieren. Werde ehrlich über dein Sehnen und über deine Sorgen. Die Frage an uns selbst, wo wir ängstlich nach etwas greifen oder ärgerlich werden, wenn wir es nicht bekommen. Wo wir Befriedigung erhoffen und eigentlich wissen, dass wir was zum Absoluten gemacht haben. Der dritte Aspekt ist ein Bekenntnis, dass wir uns eben Richtung Gott wenden. Dass wir vor ihm diese Dinge ausdrücken, diese identifizierten Götzen. Uns ihm anvertrauen, ihn wieder als unseren Gott suchen. Und der vierte Aspekt ist wieder die Erinnerung an Schuldvergebung oder auch der Zuspruch von Schuldvergebung. Wenn man das vor anderen Menschen bekennt, dann kann das auch gut tun, wenn der andere mir Vergebung zuspricht. Mittwoch feiern wir Buß- und Bettag, da geht es genau darum. Ich komme zum Schluss und fasse das hier nochmal zusammen. Ich denke, dass das große Anliegen des Textes ist, Gottes bedingungslose Liebe und Einzigartigkeit zu entdecken. Seine Worte, ich bin der Erste und der Letzte, und seine Worte, ich vergesse euch nicht, ich habe eure Schuld vergeben und ich werde euch befreien. Und über diese Liebe und Einzigartigkeit bekommen plötzlich alle anderen Dinge wieder einen gesunden zweiten Rang im Leben. Einen gesunden zweiten Rang. Wir können auf einmal unsere Arbeit machen, weil sie wichtig ist, aber nicht, weil wir im Smalltalk dafür Anerkennung bekommen wollen. Wir finden auf einmal Mut, Dinge in unserer Beziehung anzusprechen, weil die Angst, unseren Partner zu verlieren, kleiner geworden ist. Wir bekommen auf einmal Gelassenheit, auch Eigentümlichkeiten unserer Freunde stehen zu lassen, weil sie nicht die erste Quelle unseres Stolzes sind. Sie haben gesunden zweiten Platz in unserem Leben. Die Dinge haben einen gesunden zweiten Platz in unserem Leben, und zwar so lange, so viele Momente, so viele Stunden, bis sie wieder von uns erhöht werden. Bis wieder Frust und Ängstlichkeit und Mutlosigkeit und Ärger entstehen, weil wir doch zu viel davon erwarten. Und dann hilft wieder neu der Blick auf Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat, der uns nicht vergisst. Vielleicht ist ein bisschen deutlich geworden, wie der Text oder dieses Thema mit uns heute zu tun hat. Ich möchte jetzt eine Zeit der Stille geben, in der jeder nochmal zu Gott kommen kann und vielleicht auch diese vier Schritte für sich ganz persönlich mal durchgeht. Bleiben hier vorne eingeblendet und danach werde ich mit einem Gebet die kurze Zeit der Stille abschließen. Herr, du sollst mein Gott sein. Nicht die Angst vor Fehlern, mein Perfektionismus oder die absolute Harmonie soll mein Gott sein, sondern du mit deiner Vergebung. Nicht Befriedigung durch Anerkennung, Mode, Glücksgefühle soll mein Gott sein, sondern du mit deiner ewigen Hingabe für mich. Nicht mein Erfolg, nicht Komplimente, nicht mein Partner oder meine Kinder, nicht ein klarer Lebenslauf soll mein Gott sein, sondern du, großer Gott, mein Schöpfer und Erhalter, mein Vater und Freund, mein Tröster und Versteher meiner Sehnsüchte. Du, der du die Maßstäbe der Welt auf den Kopf gestellt hast und Schönheit verbreitest durch Demut, Hingabe, Verzicht und deinen Tod am Kreuz für mich. Nur deine Endlosigkeit, deine perfekte Schönheit und deine einzigartige Liebe sind gut genug für mich. Du sollst mein Gott sein. dein Kind. Amen.